Gebt diesem Mann ein Edding und er macht selbst aus den langweiligsten Gegenständen ein faszinierendes Kunstwerk. Willkommen zu Abus Unlocked. Mein Name ist Luisa Skrabic und gemeinsam öffnen wir in diesem Podcast die Schlösser zu den besten Geschichten spannender Gäste. Heute öffnen wir quasi den Malkasten und widmen uns der urbanen Kunst. Felix Hülpisch ist heute unser Gast, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hülpmann oder Hülpman. Wie das richtig ist, klären wir gleich. Er ist Künstler, Maler, Illustrator und preisgekrönter Grafikdesigner. Wer seinen Stil einmal gesehen hat, der erkennt ihn immer wieder. Dicke Edding-Linien treffen auf Wimmelbildcharakter. Wie er eine so klare Handschrift in seiner Kunst gefunden hat, darüber möchte ich mit ihm sprechen. Außerdem geht es auch darum, wie man Kunst und Design, wie man damit Menschen zum guten Handeln beeinflussen kann und was das mit einem Fahrradhelm zu tun hat. Wir wollen auch darüber sprechen, wie er als Live-Künstler auf Events Momente festhält und wie er die verschiedenen Styles, also Grafik, Illustration und Street-Art kombiniert. Und ich möchte natürlich auch erfahren, was er mit seiner Kunst aussagen möchte, wie er die Welt damit ein bisschen besser machen will. Aktuell lebt er in Berlin, war aber auch schon in Neuseeland zu Hause oder in Hamburg und wie ihn diese verschiedenen Orte geprägt haben, darum geht es auch in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass er unser Gast ist hier bei Abus Unlocked. Herzlich willkommen, Felix Hülpisch.
Ja, danke.
Ich habe dich schmunzeln hören während dieser Anmoderation. Was hat dich da zum Lächeln gebracht?
Ja, warum muss man schmunzeln? In dem Falle ich. Weil es immer ein bisschen skurril ist. Man macht ja seine Arbeit und weiß auch mittlerweile, dass das schon ganz gut Früchte trägt und irgendwie auch in gewisser Weise ankommt bei den Leuten, die so Rezipienten sind oder beim Kunden so. Aber ist dann immer ganz witzig, wie so die verschiedenen Ebenen dann so verknüpft werden. Aber ja, nee, es trifft eigentlich alle zu. Ja, hast du gut recherchiert.
Danke. Das hört man wahrscheinlich selten so über dich. Das ist so ein bisschen wie so eine Laudatio wahrscheinlich auf einen selbst. Und dann denkt man so, boah, das mache ich und das mache ich und das mache ich. Ist dir das manchmal gar nicht bewusst, auf wie vielen Hochzeiten du eigentlich tanzt?
Um ehrlich zu sein, nicht wirklich, nee. Also bin schon recht breit aufgestellt so für die Fälle. Habe auch schon gut viel gesehen. Da werden wir bestimmt nochmal irgendwie hier und da nochmal die eine oder andere Überraschungsecke irgendwie nochmal auftun. Aber nee, also mit merkt man ja nicht so, weil bin halt relativ, oder was heißt relativ, ich bin schon sehr, sehr viel auf Achse, mache sehr viele diverse Projekte, das hast du auch schon beschrieben. Nee, aber das geht auch immer so schnell, also es ist dann so ein Fingerschnips, dann ist man hier, dann morgen wieder da und dann, auch wenn man so bei größeren Veranstaltungen ist, bin ja jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, sag ich jetzt mal. ansonsten hätten wir uns jetzt wahrscheinlich auch nicht getroffen. Aber ja, es ist immer ein bisschen schräg. Also wenn es dann so, ich mache das super gerne, ich gehe da voll auf drinne und man weiß auch, dass man irgendwie kein unbeschriebenes Blatt mehr ist und schon ein bisschen was mitbringt, was auch so, ja, schon so ein Alleinstellungsmerkmal hat oder sehr individuell ist so. Aber es ist halt immer schon noch schräg, wenn man dann irgendwie so eine Intros hört und oder Leute stellen einen vor irgendwo und dann ist natürlich auch so, dass man dann natürlich in den höchsten Tönen gelobt wird, was auch wiederum cooles Feedback ist für die Arbeit. Ja. Und man scheint da auch nicht allzu viel falsch gemacht zu haben im Laufe der Zeit.
Ja, und wir wollen da auch drauf eingehen, auf genau das alles, was wir gerade von mir im Intro gehört haben. Aber fangen wir vorne an. Fangen wir nochmal mit der Frage an, wie ist es jetzt richtig? Ist es Hülpmann oder Hülpman dein Künstlername?
Also ja, Hülpman. Im deutschen Raum Hülpmann. Wenn es international ist, natürlich Hülpman. Ich bin da eigentlich relativ entspannt, solange man den Namen mit einem N hinten schreibt.
Okay.
So, also das ist so der häufigste Fehler, der passiert immer noch.
Felix Aaron Hülpisch, wollen wir es genau nehmen, genau. Ne? Ist dein Name.
Ja, aber halt ja, also die einen sagen Felix, andere sagen Hülpi. Hülpi ist für mich auch mittlerweile so ein gängiger Spitzname. Wir haben eben Leute mit dem alten Sprüher-Synonym angesprochen, machen Leute heute auch noch. Man weiß dann auch, aus welcher Ära die Personen dann stammen sozusagen.
Das heißt, Hülpi war früher quasi dein Sprayer-Name?
Nee, das war ein anderer. Den müssen wir hier nicht
den behalten
so.
Wir. Okay,
behalten also, wir geheim. Genau, also Hülpmann, also ich bin da relativ entspannt und jetzt nicht ganz so zart beseitet.
Okay, vielleicht bleibe ich dann auch einfach bei Hülpi. Ich finde Hülpi total super.
Ja, also bei Abus nenne ich ja mittlerweile auch alle Hülpi. Also da ist man jetzt schon irgendwie verallgemeinert sozusagen.
Perfekt, bleiben wir einfach bei Hülpi.
Ja.
Und jetzt haben wir schon irgendwie sehr viel über deine Kunst erfahren, aber noch nicht wirklich ein krasses Bild vor Augen. Kannst du einmal beschreiben, wie würdest du deinen Stil, deine Kunst beschreiben, was dich so ausmacht?
Ich würde mal sagen, es ist viel Storytelling dabei, also funktioniert immer auf verschiedenen Metaebenen, sehr skalierbar, also funktioniert im Kleinen wie auch im Großen. Der gibt immer, geht immer gut was ab so, also da ist immer ganz schön viel was los. Ansonsten, was die Bilder halt ausmacht, die haben eine sehr starke Linie, wie du es auch schon so schön beschrieben hast, also es ist eine sehr, sehr starker Duktus und hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert definitiv. Da bin ich auch ganz froh drüber. Also es ist schon sehr nischig zum Teil so. Andererseits kann man es auch in super vielen Sachen einsetzen, wie du auch schon gesagt hast, so Live-Paintings, Workshops, was wir heute auch gemacht haben. So. Ich glaube, was auch ganz cool ist, ist, dass es regt sehr zum Nachdenken an, beziehungsweise macht auch vielen Leuten, also ich habe selten die Erfahrung gemacht, dass jemand am Bild vorbeigeht und keine Meinung hat sozusagen. Mhm. Wenn eben eine Meinung hat, ist es mir natürlich sehr lieb, wenn die Leute da positives Feedback geben, was auch in der Regel der Fall ist. Gibt natürlich auch mal so hier und da so ein paar Leute, die halt dann irgendwas völlig Dämliches sagen, womit man natürlich auch leben muss. Ist nun mal Kunst,
ist Kunst, ne?
Geschmäcklerisch, ist subjektives Empfinden. Aber ja, ich glaube, was ganz cool ist oder was mir so aufgefallen ist im Laufe der letzten x Jahre, die ich das schon praktiziere, dass für jeder Mann, jeder Frau was dabei ist. Also man kann jeden damit ansprechen und irgendwie sind es auch Bilder, die, glaube ich, Leuten auch teilweise, was ich auch natürlich sehr, sehr feiere und begrüße, weil ich selber irgendwie ein Freund des schrägen Humors bin. Das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Bildern wieder. Also dass sie teilweise sehr laut sind, auch teilweise auch, einige sagen, ist sehr überladen. Andererseits ist es aber dadurch dieses Signature-Ding, was wir auch bei den Projekten hatten. Mhm. Schwarz-Weiß ist ja so der Colorway, für den ich, glaube ich, auch so mittlerweile sehr bekannt bin, was mein Markenzeichen ist. Dass sehr, sehr viel los ist, aber basierend auf dieser wirklich super runter, so basic reduzierten Farbkombination kann man es eigentlich ganz gut dechiffrieren sozusagen.
Ja, das heißt schwarz-weiß, aber viel los, das hat diesen Wimmelbildcharakter, genau. Das hast du auch selber schon gesagt. Genau. Das sind ja meistens sehr, sehr komplexe Bilder. Also es ist viele verschiedene Formen, jede Lücke ist quasi gefüllt, es ist sehr kontrastreich. Sind diese Bilder vorher, die du malst, schon so in deinem Kopf, so detailreich oder ist das wirklich ein Prozess, der beim Malen entsteht?
Also wenn ich jetzt komplett frei an Projekt gehe, so keine Ahnung, also gibt ja so dieses Klischee von Leute haben Angst vor der weißen Leinwand. Bei mir ist es eher umgekehrt. Also die Leinwand kann nicht voll genug sein. Geht auch reduzierter, aber ich sag mal, bei mir, ich glaube, viel basiert auch darauf, deswegen auch dieses, dass man sehr viele Anknüpfungspunkte findet mit anderen Leuten aus allen möglichen Altersklassen etc., ist, dass man einfach irgendwie super spontan ist. Also Spontanität, spontane Sachen, das würde ich auch noch als ganz großes Ding mit reinziehen.
Ja. Das heißt, man könnte dir im Prinzip ein Thema oder ein Wort nennen, quasi wie so eine Mindmap und du machst daraus quasi ein Bild, oder? Dir fallen dann immer wieder neue Dinge ein, oder?
Ja, der Kopf ist voll mit ganz schön viel schrägen Müll, also der muss nach außen gekehrt werden sozusagen. Aber ich sag mal prinzipiell, je offener ich an ein Projekt rangehe oder je freier, also desto freier die Hand, desto besser das Outcome sozusagen. Mhm. Und ja, also mir fallen eigentlich, also ich, das ist glaube ich auch so ein Ding, dass ich sehr, sehr viel was, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, ich habe sehr viele gute Kolleginnen und Kollegen, die auch super krassen Stuff machen, die aber super verkopft sind und bei mir ist das eher das Gegenteil, dass ich super aus dem Bauch raus arbeite und man würde auch sagen, es ist so ein bisschen, also ich folge quasi Hirn folgt Linie, Linie folgt Hirn und dann so die Interaktion dazwischen führt dann häufig zu einem, guten Ergebnis, beziehungsweise zu einem Ergebnis, ob es dann immer super cool ist oder nicht, ist dann auch immer so, liegt immer im Auge des Betrachters. Bin auch sehr kritisch bei den Sachen.
Ja, und sehr
so
bescheiden, vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, irgendwie, ne? Oder ist das Selbstkritik? Wie würdest du es beschreiben?
Ist so eine Mischung aus beiden. Also ich habe, das, was ich mache, ist nicht selbstverständlich, dass man vor allem davon leben kann mittlerweile. Ja. Der Weg dahin war super, er war schon eigentlich in einigen Hinsichten bildungsmäßig, so Studium und so, relativ straight. Aber gab halt viel so was, also sehr, sehr viel Umwege mit so, wenn man bestimmt noch erkunden, so den Pfad durch den Kreativwald in Berlin, Hamburg, wie auch immer.
Ja.
Und ich sehe das immer, ich finde halt Demut ist ein ganz wichtiger Faktor, so man sollte da nicht abheben und ich, also es gibt so gewisse Stufen, die ich jetzt schon erreicht habe, die hätte ich mir vor 10 Jahren, als ich mein Studium fertig gemacht habe, oder hätte mir meiner erzählt, ey, Digi, du verdienst mit dem Zeug deine Kohle, so hätte ich gesagt, nee, komm.
Ja, aber besser geht's eigentlich nicht, wenn man dann an dem Punkt ist, wie du jetzt und zurückblickt und sagt, es hat sich alles gelohnt, es war genau der richtige Weg und die Kunst ist nun mal nicht der super sicherste Job. Da würde ich gleich gerne noch drauf eingehen. Nee, lass uns noch mal kurz zurückgehen vorher und zwar nach Berlin. Du bist, man hört es an deinem astrainischen bayerischen Akzent,
an deinem Berliner Akzent. An dem besten Hochdeutsch, was jemals gesprochen wurde zwischen Wetter und Pinberg, ja.
Du bist in Berlin groß geworden.
Genau.
War das für dich der perfekte Ort, weil es da eben viel Kunst, Kultur und auch eine sehr urbane Szene gibt? War das auch so ein bisschen der Ort, der dich da geprägt hat?
Total. Ja, definitiv. Ganz klarer Fall. 1000 Punkte. Ja, natürlich einerseits so das Stadtumfeld. Ich bin halt 86 in Friedrichshain geboren, bin dann immer so zwischen Mitte und Prenzlberg quasi hin und her gewandert. Also mit Family dann, also immer im kreativen Sektor. City Ost, so Wendekind, habe Berlin halt noch gesehen, wie es viele nicht kennen so. Mhm. Habe auch das große Glück, dass meine ganze Familie aus Berlin ist so. Also schon zweite, dritte Generation dann. Moderns Familie auch aus Berlin. Und da ist man natürlich auch sehr geprägt von der Geschichte der Eltern auch oder auch mit der Sprache natürlich auch aufgewachsen so. Und andererseits ist natürlich klar, Pinberg Mitte so in den 90ern war ein Hochburg für Kreative, als die Mauer gefallen ist und Leute haben Häuser besetzt. Die Ecke, wo ich herkomme, die kennt man heute nur noch so als Schickimicki-Ecke, so. Mhm. Also so Rosenthaler Platz, Hackischer Markt, Kolwitzplatz sind ja so Epizentren, wo früher auch, gerade war ja wieder 1. Mai, wenn ich Leuten dann irgendwie Fotos zeige oder denen erzähle, früher war es so in den 90ern und 2000ern. Also es ist schon sehr nostalgisch einerseits natürlich, weil ich krasse Sachen verbinde mit der Innenstadt Berlins, auch mit so dem Werdegang dann später mit Schmierfinkentum und allem, was man so gemacht hat, und es war ein perfekter Spielplatz, um rumzuexperimentieren. Und ja, dadurch, dass meine Eltern halt auch Grafiker sind, beziehungsweise mein Onkel ist auch in derselben Zunft unterwegs, wir haben immer Kreative irgendwie im Umfeld gehabt. Meine Familie ist generell sehr kreativ und das war natürlich auch nochmal so ein Booster, dass meine Eltern, sobald ich irgendwie einen Stift in die Hand kriegen konnte, gesagt haben, komm, mach. Auch Graffiti in Berlin 90er Jahre war krass. Ja, und dann waren halt so die ersten Gehversuche so Mitte der 90er so auf Papier und dann habe ich, glaube ich, 98, boah, schon ganz schön lange her, mein erstes Bild gesprüht und hat dann natürlich angefangen, erstmal als Toy, würde man dann sagen, sozusagen in dem Begriff, also als blutiger Anfänger, Wände gemalt, dann immer so, ja, voll den Harten gemacht und ist schon ganz witzig, wenn ich habe jetzt, bevor ich hergefahren bin zu euch, habe ich, weil die Jugendweihe meines Neffen war am Wochenende, ich habe so alte Fotos rausgesucht und da waren so Bilder bei, oh Gott, von so 8, 99, 2000, die ersten Graffitis, dann die ganzen Lauchs, wie sie da irgendwie rumstehen und vor der Wand rumhampeln und denken, sie wären irgendwie in South Central so.
Ja, aber man muss sich ja irgendwie die Credibility aufbauen, oder wie ist das in der Szene damals gewesen? War das wirklich so, du musstest dich auch irgendwie behaupten und beweisen, damit du ernst genommen wirst?
Ja, also ging schon darum, so Skills sind ja, ist auch so ein bisschen mit diesem Hip-Hop-Gedanken verknüpft, so natürlich. Also, wobei andere Leute jetzt sagen würden, Graff ist jetzt nicht komplett Hip-Hop, aber ist ja schon irgendwie, der Ursprung liegt ja da irgendwie in der Historie. Viel Hip-Hop gehört, dann hat man so ein bisschen gerappt.
Du hast auch gerappt?
Ja, ja. So, also wir haben alles Mögliche gemacht. Breakdancen hatte man zwei linke Füße, DJing war nicht mein Ding, aber ja, wir haben halt immer so eine kleine Truppe gehabt von Leuten, da haben wir so quasi alles mit allem rum experimentiert und ich bin dann halt bei dem Malen so hängen geblieben, was aber auch, glaube ich, schon krass geprägt. Ich habe als Kind immer Comics gezeichnet und so. Und was eigentlich ganz witzig ist, ich habe letztens so ein Blatt gefunden aus der Grundschule, datiert auf 1995, also nächstes Jahr 30 Jahre her. Da sind so, kann ich euch dann mal zeigen, ich habe das, glaube ich, noch vom Telefon. Da ist ein Foto von mir, wie ich mit dem Füller so was male und dann steht so, ja, mein liebstes Hobby ist Zeichnen und ich würde gerne Comiczeichner werden, wenn ich groß bin. Hat auch früher neben dem Schulfreundebuch gestanden. Deswegen ist das eigentlich ganz witzig, dass ich das so als Kind als Ziel vor Augen hatte, dann irgendwann komplett davon, also da irgendwie so ein bisschen von jetzt nicht weggegangen bin, aber dann war ja so Grafikdesign und so. Und dann trotzdem jetzt irgendwie quasi, ja, ich zeichne jetzt keine klassischen Comics, aber das, was ich mache, ist ja schon sehr Comic geprägt. Von daher ist es eigentlich schon mega ulkig, dass man jetzt hier sitzt und darüber redet und sich so denkt, boah, krass. Also ist irgendwie alles schon, egal wie sehr die Umwege waren, in diese Richtung gegangen. Und ich bin da eigentlich auch ganz froh, dass ich da irgendwie am Ball geblieben bin. So.
Ja, und das ist einfach, also der Traum eines jeden Menschen ist es doch, diese Erfüllung in einem Job zu finden, wie du sie jetzt gefunden hast. Ja, den Traum seit Kindheit an zu haben und jetzt davon leben zu können. Der Weg dahin, du hast es schon so ein bisschen andeuten lassen, war nicht so ganz easy wahrscheinlich an manchen Stellen, wenn auch schon immer recht straight mit deinem Studium auch. Mhm. Du bist dann aus Berlin weggegangen, obwohl du sehr verwurzelt bist in Berlin und Berlin auch sehr liebst, wie es den Eindruck macht. Du bist nach Hamburg gegangen.
Na, also ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich war erst in Neuseeland.
Ach, erst in Neuseeland.
Genau, nee, also ich war genau immer in Berlin, dann halt Basketball, Hip-Hop, Graffiti, dann ein bisschen hier rumgeturnt und immer mal so ein bisschen rumexperimentiert. Ja. Genau, aber das war halt, also ich sag mal, das prägendste Jahr für meinen Stil und die Stilfindung jetzt. Ich hatte damals die Wahl, meine älteren Geschwister waren beide schon im Ausland. Meine Eltern, ja, die konnten in der Ostzone nicht reisen und haben dann gesagt, ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann deine Schwester konnten ins Ausland gehen. Eine war in Kanada, eine auf Kuba. Wenn du Bock hast, mach, dann war ja 9-11, dann, ich wollte immer die Staaten, Rap-Musik und hier und Highschool-Basketball war so der Traum und dann war so, ja, VHS von Neuseeland gesehen, Weihnachten 2001, meine Eltern irgendwie so ein Tape rausgeholt, wir uns das angeguckt so zu Hause und dann war ich so, boah, richtig krass. Dann war jetzt so Australien, Neuseeland, dann meinten, er war dann so die Argumentation, ich musste dann halt mir so eine Organisation suchen, war zum Glück um die Ecke am Kolle eine, so die waren drauf spezialisiert, Ozeanien und Südafrika reisen, relativ schnell eine Schule gefunden.
Also quasi ein Auslandsjahr gemacht.
Genau, Schuljahr, richtig. Also richtig Big OE, wie die Leute sagen würden, so heutzutage im internationalen Sinne. genau, und dann halt mit meinem Köfferchen irgendwie 5. Juli 2002 rüber gemacht.
Du hast ein wahnsinniges Gedächtnis.
Ich habe ein das sehr, sehr gutes Gedächtnis. Aber frag mich nicht, was wir vor 10 Minuten gesagt haben. Nee, genau, und dann bin ich quasi, stand dann die Entscheidung Auckland, West Auckland bei Takri City, All Boys School, da waren also eine Schule, Schuluniformen, keine Mädels, nur Kerle, Sport ohne Ende, Kunst ohne Ende. Da konnte man sich aufs Wesentliche fokussieren. Und dann war ich halt in Auckland bei einer Gastfamilie, bin auf die Schule, Kelston Boys High School. Die waren damals auch Rugby World Champs von den Schulen und so. Also haben auch eine krasse, krass legendäre Schule so. Mhm. Und da halt war der totale Culture Clash. Also man ist in Berlin ja schon viel Internationales gewohnt. Neuseeland hat es zumal ums 10-fache getoppt. Und Neuseeland war halt insofern prägend. Ich hatte da krassen Einfluss einfach. Man ist in einer krassen neuen Umgebung. Man ist halt am südlichsten Zipfel der Welt. Man lernt eine Sprache komplett neu sozusagen. Vorher habe ich immer so einen auf amerikanischen Akzent gemacht. Wenn man mich jetzt Englisch reden hört, kennt man nur den Kiwi-Einfluss so. Das lachen sich meine Kumpels immer tot. Komisches Deutsch, komisches Englisch, aber ja. genau, und dann war Neuseeland halt so, war so ein Gamechanger einfach. Ich habe da auch ein paar Bilder gesprüht. Da war es auch super schwierig, an Sprühdosen zu kommen. Und dann hatte ich zwei, drei richtig coole Kunstlehrer in der Schule, die so gemerkt haben, ach, der Typ ist irgendwie ganz witzig, so wie ein Charakter, macht ganz coole Sachen, hat Talent. Und dann hat sich da so dieses Wimmlige sozusagen entwickelt. Mhm. Und ich habe da war viel Museen, mit meinen Eltern sowieso mal viel, wenn wir unterwegs waren, steht mal extrem wichtig, dass wir uns auch Kultur angucken. Und da war Neuseeland halt krass, weil dann sieht man halt diese Maori-Kunst, die super beeindruckend ist. Man ist voll inspiriert von diesem ganzen kreativen Umfeld. Die Leute aus, wir hatten in der Schule viele Leute aus dem Pacific Islands, so Samoa, Tonga, so Sachen, die man als Otto-Normal-Schüler in Deutschland so gar nicht mitkriegt. Und da war viel bei, was so super prägend war.
Sich jetzt noch in deiner Kunst widerspiegelt, von diesem Auslandsjahr, also diese Wimmelbild-Technik
genau.
quasi, also das, die hat sich da entwickelt?
Ja, das war so, sag ich mal, so der Urschleim.
Ja.
Dann ist es eine Weile so ein bisschen, dann ist es wieder so ein bisschen verloren gegangen. Es war dann wieder, man kommt wieder zurück nach Deutschland, ist wieder im alten Umfeld, ist wieder im Kiez, dann sind alle so auf die 18 gehend, dann haben die einen in dem Jahr ganz viel gemacht. Meine Eltern haben mich da auch immer ganz gut gepusht, aber naja, in Berlin, wenn man in so Mitte der Nuller auf Anfang der Nuller am Start ist in dem Bezirk, dann hat man viel zum Ausreißen, so viel Party, viel, man ist viel unterwegs, dann irgendwie, ja, dann interessiert man sich, dann hat man seine erste, hat man mal eine Freundin und dann ist man mal unterwegs und macht halt Zeug. Und ich bin aber irgendwie immer, also ich habe dann immer irgendwie gezeichnet, immer gesprüht. Dann gab es mal so einen Break nach dem Abi irgendwie, auch mit so, dann, ja, sind ja nachts auch immer jetzt nicht nur zum Spazierengehen rausgegangen. Gab es dann auch mal so ein paar Aktionen, wo man dann halt irgendwie auch mal erwischt wurde und das war dann eigentlich so der, auch nochmal so ein Kasus Knacktus, wo man dann sagt, okay, dann war irgendwie so, ja, was machst du jetzt, dann haben wir Abi gemacht, Zivildienst in der Denkmalpflege, fand meine Oma ganz großartig, mich hat es zu Tode gelangweilt und dann war so, okay, was geht jetzt so, Ausbildung, dann habe ich einen Ausbildungsplatz bekommen bei meiner Patentante in dem Betrieb bei Lilly und das war dann so für die technische Ebene ganz gut. Weil ich
als Grafikdesigner dann?
Ja, so als Mediengestalter. Also so Druckvorstufe. Auch die Lehre dann gerade so geschafft. Also es waren jetzt nicht meine produktivsten Jahre, aber ich habe mich da irgendwie durchgebissen und habe dann irgendwie auch so gemerkt, okay, Druckvorstufe ist cool. Man weiß über die technischen Specs Bescheid, auch für Weiterverarbeitung etc. Man hat mal eine Druckerei von innen gesehen. Führerschein habe ich dann gemacht, Botenfahrten gemacht und sowas. Also es war, Lehre sind da wirklich keine Herrenjahre gewesen so. Und War aber ganz cool für mich, weil ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht nochmal studieren. Habe dann einen Mappenkurs gemacht beim alten Leipziger Illustrationsprof, ein alter Atze von meinen Eltern. Nebenbei meine Mappe gestrickt, dann bei den Kunsthochschulen überall abgelehnt worden, mal in Leipzig bei der Prüfung gewesen. Ja. Weil ich eigentlich dann nach Leipzig wollte, habe ich mir in den Kopf gesetzt. So, ja, und war dann halt immer, also da fing es schon an mit so, da war dann irgendwie so die große Hoffnung, Kunsthochschule, naja, reicht jetzt erstmal noch nicht, dann erstmal weitergucken, bisschen gejobbt und dann trotzdem nochmal studiert. Also.
Mhm. Und dieses Studium, war das, wie nennt man diesen Studiengang dann?
Ja, Kommunikationsdesign oder visuelle Kommunikation ist eigentlich.
Würdest du sagen, dass dir das auch weitergeholfen hat in der Kunst, wie du sie heute machst? Oder war das mehr so ein Ding auf der Checkliste, okay, ich habe meine Ausbildung gemacht, check, ich muss jetzt noch studieren, check? Oder was würdest du sagen, was hat dich da motiviert, das zu machen?
Zum einen hat mich motiviert, nochmal was anderes zu machen, außer halt arbeiten gehen. Mhm. Also klassisch arbeiten, jetzt nicht, dass ich da irgendwie eine faule Sau mich vorgedrückt hatte. Ich habe ja schon vorher sehr, sehr viele Nebenjobs gemacht und immer mal irgendwie schon, seitdem ich ein Jugendlicher war, mal gearbeitet so. Was hat mich motiviert? Ich habe gemerkt bei den Leuten von mir, die was, also die generell studiert haben, so ey, macht irgendwie Laune, man ist irgendwie unterwegs, man lernt auch mal, also dieses Studi-Life fand ich halt immer cool. Ich war halt einer von ein paar Leuten, die meine Ausbildung gemacht haben, in meinem Freundeskreis, im Inneren so. Und Studium war halt für mich nochmal so ein Ding. Die Lehre war schon cool, ich habe da coole Leute kennengelernt, aber ich habe dann gemerkt, in dem Prozess auch mit dem Arbeiten, der Job ist halt super technisch. Man kann da schon sehr kreativ werden, aber das war so ein Ding, ich wollte mich einfach nochmal ausprobieren. Was im Studium cool war, ich habe da nochmal super viel Input bekommen von diversen Professoren, die aus der Malerei, Illustration kamen, auch super viel mitnehmen können an, also was ja auch super wichtig ist für den Job heutzutage, auch wenn man es immer nicht hören will, ist also das ganze Rahmenprogramm, Planung, pünktlich sein, on time sein so und Sachen on point bringen, die ganzen strukturellen Sachen einfach, also Struktur in den Alltag kriegen und Struktur vor allem in den Kopf kriegen so.
Ja, so selbstständig werden.
Ja, genau.
Rundherum einfach noch irgendwie erwachsen werden, also, auch während des Studiums, ne?
Also ob man wirklich erwachsen ist im Studium, aber ich wage heute noch zu bezweifeln, ob ich wirklich erwachsen bin, so. Das ist auch, glaube ich, das Privileg, was man als Künstler hat, dass man irgendwie immer Kind sein kann.
Ja.
Zu einem gewissen Grad natürlich, man muss trotzdem natürlich auch seinen anderen Shit irgendwie so ein bisschen zusammenkriegen, aber mir hat es unfassbar geholfen, also einfach, wie gesagt, zum einen Struktur zu kriegen so und halt auch zu gucken, was man nicht will. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, was ich auch eigentlich vielen Leuten immer nur mitgeben kann, wenn ich mal an der Uni bin oder mit Leuten rede, so, bin jetzt auch schon irgendwie Ende 30, habe irgendwie viel Erfahrung auf dem Buckel, mache das schon ewig, also in verschiedenen Sachen auch schon erlebt so.
Ja.
Die Reise war ganz cool, um zu merken, okay, was bockt dich halt richtig? Mich hat halt immer mal angebockt.
Und heutzutage ist es einfach dein Job. Genau, ja. Nämlich das, auch mal außergewöhnliche Dinge anzumalen, weil, du hast es eben schon gesagt, es ist für dich zum einen die leere Leinwand, die du gerne vollmalst, also wirklich bis ins letzte Eck, aber auch Gegenstände, die du bemalst, oder? Lass uns da einfach jetzt mal direkt reingehen. Was waren denn so außergewöhnliche Dinge, die du schon bemalt hast, außer Papas und Mamas Schrank?
Boah, außergewöhnliche Dinge. Also,
Mal angefangen vom Sneaker, habe ich gesehen,
früher,
regelmäßig irgendwie designs.
Früher so mega der Sneaker halt gewesen. Alles, was an Taschen geht, war in Turnschuh gepresst. Heute bin ich da ganz pragmatisch, weil man hat immer Farbe auf den Botten so. Also ich sag mal, was cool war, ich habe letztes Jahr ein größeres Projekt gemacht, da habe ich eine alte Berliner S-Bahn mal komplett in meinem Style gemalt. Hat, glaube ich, so noch keiner gemacht, also den ich kenne zumindest. Und früher ist man ja nachts rumgeschlichen, etc. pp., hat irgendwie die S-Bahn von der anderen Seite begutachtet, sage ich jetzt mal.
Du natürlich nicht, ne? Und
habe ich vom Hören sagen können, das ist von meinen Leuten so. Oder ich distanziere mich natürlich von der illegalen Strafhandlung. Aber Caps, Shirts, also eigentlich als Helm, Fahrradhelme dann irgendwann auch mal haben wir, oder beziehungsweise ging dann mit der Abus-Korb los.
Alles im Prinzip, ne? Man kann dir ein Edding geben und du malst drauf, also los
eigentlich, ich habe für Projekte auch schon Wasserspender bemalt oder so. Wobei ich sagen muss, was ein sehr geiles Projekt war. Ich habe mit meinem Vater zu seinem 60. Haben wir so eine Reise gemacht damals, sind irgendwie an die Ostsee gefahren, haben ein eigenes Kanu gebaut, also so ein Kajak, und ich habe das Kajak bemalt. Das war ziemlich geil.
Selbst gebaut, das Kajak?
In so einem Workshop. Ich habe echt zwei linke Hände, was Handwerk angeht. Das war so unter Anleitung. Mein Vater ist ein super krasser Allrounder so. Der hilft mir auch immer bei Ausstellungen und bei allen Sachen, wenn es um technische, so, also so Nagel gerade in die Wand hauen. Hier nochmal ein Riesendank an Vater, so bist der Beste. Natürlich so an den Rest der Familie, aber Vater ist da schon, also der hat auch schon sehr großen Impact, so immer noch nach wie vor. Hol mir da immer mal so Feedback und die sehen auch mit sehr viel Freude und Stolz, was der was der Lüde oder jetzt mittlerweile der nicht mehr ganz so kleine Nachwuchsler gemacht hat, weil ich halt auch der Einzige bin bei in meinem Geschwisterkreis oder in der Family, der quasi in die Fußstapfen getreten ist. Aber jetzt, Gott sei Dank, Grafik war halt immer so ein Ding. Mein Onkel ist da sehr versiert. Mein Vater hat auch einen sehr großen Kanon an Sachen gemacht. Die sind beide auch keine umschriebenen Blätter.
Ja.
Deswegen hat man, also der Name ist ja schon sehr selten hüppisch und dann und kennt man schon in Berlin und in anderen Regionen auch.
Man merkt das aber auch. In dem Gespräch kam immer wieder irgendwie so ein bisschen Familie durch. Das ist ja, dir schon sehr, sehr wichtig, oder? Das,
ja, ja, klar. Also so ohne Familie wäre man jetzt und ohne den Support und ohne, dass einmal einer die Birne gerade biegt, so wäre ich safe nicht schon so früh an den Punkt gekommen, wo ich jetzt sage, ey, krass, was da passiert in den letzten...
Ja. Also man merkt das schon, also zum einen die Heimat Berlin, die dich da geprägt hat, die Familie, das Umfeld, aber auch die ganzen Schritte, die du dazwischen gegangen bist, eben dein Auslandsjahr, dein Studium, deine Ausbildung, die du gemacht hast, also wahnsinnig viel, was dann wahrscheinlich dazu geführt hat, deinen eigenen Stil zu finden, zu festigen und ja, dann eben jetzt das machen zu können, was du machst.
Der Safety Check.
Wir haben es ja eben schon mal angesprochen, so die Kunst ist nicht gerade der sicherste Beruf. Mhm. Wie hast du denn für dich diesen Punkt erreicht, dass du sagen kannst, ich lasse mich jetzt 100% auf die Kunst ein und ich weiß, was ich kann und ich ziehe das jetzt durch und ich kann von meiner Kunst leben. Gab es da so einen Punkt, an dem du warst?
Da spielt die Hamburg-Zeit eine ganz krasse Rolle. Mhm. So für dieses. Ich habe in einem Studium Praktikum gemacht bei einer sehr renommierten Werbeagentur in Hamburg. Bin dann auch mal wieder das erste Mal nach Neuseeland mal alleine dann mal weg. Auch ganz bewusst, weil mir Berlin auch hart gegen Strich gegangen ist zu der Zeit. Beziehungsweise, was so, man war da auch so ein bisschen lost in Party und bla. Man hat zwar studiert und alles auf die Reihe bekommen, aber es war so, ja, man hat das Spiel, hat sich, also Berlin hat sich dann so ein bisschen ausgespielt gehabt. Mhm. Und in Hamburg war dann das erste Mal, boah, krass, Werbeagentur. Und dann, ja, war das natürlich jetzt so ein Ding. Ich habe da sehr große Erwartungen gehabt, dass man da jetzt der Meister der Klassen ist und man ist da halt voll... hat gemerkt, ey, du hast einfach noch nicht die Erfahrung und musst noch ein bisschen lernen, junger Padawan-mäßig so. Und das war ein krasses, also es war ein krasser Impact, weil ich zum einen dann gemerkt habe, Hamburg ist eine super geile Stadt. In dem Jahr, genau 2012 war das, da hat sich auch nochmal, war nochmal ein sehr prägendes Jahr für den Stil jetzt auch so, da ich angefangen das erste Mal halt, ich habe halt immer Characters gemalt, saß dann manchmal da abends irgendwie, ja, Feierabend, dann bist du da in der WG oder so und dann bastelst einfach rum und dann wirklich auch wieder alles bemalt, auch Sneakers und irgendwelche Holzbretter und alles, was da irgendwie zu Kumpels gegangen, die haben irgendwo eine Werkstatt gehabt, die ich da kennengelernt hatte, meinte, ey, gib mal die Metallplatte so mitgenommen, das Ding gemalt, wiedergegeben. Genau, das war so der Auszug dann sozusagen, wo man so gemerkt hat, okay, das eine so Design, Werbung ist ganz cool so, man hat da mal reingeschnuppert, ist interessant und da aber auch schon gemerkt, dass es eventuell schwierig sein kann. Also die Leute haben auch schon gemerkt, man hat irgendwie so, man hat schon ein gewisses Skillset, so ist ganz witzig unterwegs, hat irgendwie einen eigenen Humor, aber bin aber halt immer so von einer Agentur zur nächsten, dann von Hamburg wieder nach Berlin zurück, dann irgendwie, also nie so richtig krass Fuß gefasst.
Das klingt so ein bisschen, als hätte man dich wahrscheinlich bei den Agenturen ein bisschen mehr eingeengt und du brauchst aber diese Freiheit einfach, ne, die man ja auch in deinen Bildern sieht, da passiert so unglaublich viel, das kann man wahrscheinlich in der Agentur gar nicht so wirklich verwirklichen, ne?
Nee, also nicht, wenn du quasi auf Agenturseite arbeitest.
Ja.
Ich erlebe es ja jetzt, dass ich von der anderen Seite komme und die Leute dann schon wissen, okay, was macht der, wie tickt der, wo können wir die Sachen mit einbinden? Und dann, genau, ein Turning Point war dann halt 2018, da bin ich aus der Firma raus. Und dann, ja, war halt so die Frage, okay, und Mutti hat immer gesagt, spar mal was an. Ich habe halt nebenbei immer schon Aufträge gemalt und habe immer das Geld zur Seite gelegt. In Berlin hatte ich so einen schwarz-weißen Treppenflur gemalt und dann war es, das war so der Big Bang. Dann Millantor Galerie in Hamburg, also die krassesten
Festivals. Quasi einfach.
Genau, 2018 war so ein Breakout-Jahr.
Ja.
Und dann war ich glaube im März, April bin ich aus der Firma raus, aus der Agentur und bin dann... Naja, hab dann so einen Antrag gemacht beim Amt, sowieso Existenzgründungsförderung, hab da so einen Businessplan geschrieben. Wie gesagt, da hat meine Mutter wieder einen sehr großen Impact, dass sie einfach bei den, alles was steuerlich ist, Bild, Kunst, Kaskade, die ganzen Sachen, also alles, woran es eigentlich scheitert, wenn man gar keinen Plan hat, so am Anfang, oder wo man eigentlich noch zig Jahre braucht, das habe ich dann quasi schon vom Peak auf irgendwie gewusst. Und ich, also Selbstständigkeit war für mich jetzt kein Fremdwort in dem Sinne. Also ich wusste, wie es ja ist durch meine Eltern. Die waren ja immer selbstständig, die haben immer gearbeitet, die haben immer, waren auch immer sehr erfolgreich, haben uns auch super viel ermöglicht. Und ich war immer schon Fan von diesem System, so sein eigener Chef sein. Mir ist dann aber erst 2018 aufgefallen, liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieses ganze Street-Art-Urban-Art-Thema auch so einen richtigen Boost bekommen hat in den letzten 10, 15 Jahren. So, ach krass, mit dem, was du machst, so kannst du ja auch ein bisschen Geld verdienen. So, cool, probierst es mal. Und es war halt so, ich habe das ja hobbymäßig gemacht. Ich habe halt neben der Agentur Vollzeit immer gemalt, war immer sprühen. Und dann hat sich das so entwickelt, dass dann die ersten Anfragen kamen. Und das war dann so Festivals, dann hat man eine größere Awareness, dann ja, man verkauft da mal 3 T-Shirts hier, 2 Nikis da, ein Pulli so. Da gibt es die ersten Leute, die sagen, ey krass, ich feiere deinen Style so, krass, ich Bock mir mal ein Bild zu malen. Boah, ja krass, ach dafür, ach ja, nice. Und es hat sich dann super krass und super schnell professionalisiert. Also das, und jetzt, also ich merke immer noch so teilweise, dass ich mir manchmal echt so ein bisschen in, muss mich manchmal auch selber mal kneifen, weil, ja, kann man ja schon sagen, also wie gesagt, ich probiere da mal eine gewisse Demut an den Tag zu legen, so, ja. Weil es, also es ist nicht selbstverständlich, das zu machen, wie man es macht, vor allem auch, was man da macht. Und ich habe ja echt das große Schwein, so, dass ich, ich kann ja immer, also ich werde ja von Leuten gebucht und angefragt für meinen Style so. Also ich muss ja, kommt jetzt keiner und sagt, ey, wir Mona Lisa, mach mal. Es sei denn, die Mona Lisa soll krumm und schief aussehen und so ein Hippie-Style. Und das, da bin ich halt super dankbar, weil das ist halt was, was glaube ich, so dieses, was ich schon meinte, es ist super speziell, ist so ein bisschen freakmäßig teilweise. Aber ja, und ich finde es halt cool, rauszugehen und Leute nochmal, also es ist ja auch für Leute was, wenn die jetzt auch zum Beispiel im Helm-Workshop heute die Leute sehen, irgendwie was man macht und dann gibt man so eine kleine Anweisung, hilft so ein bisschen, gibt Hilfe schon, die Leute kommen aber von ganz allein drauf, die Sachen zu bemalen.
Lass uns gleich nochmal auf diese Live-Sachen eingehen. Du hast gesagt, es gab 2018 diesen Durchbruch, den du hattest, dadurch, dass du auf Festivals gemalt hast und die Anfragen kamen für deinen Style, was ja ein mega großes Lob ist, einfach als Künstler sein, für den eigenen Stil gebucht zu werden, wie du schon sagst.
Ist das Krasseste.
Das ist also eigentlich das Krasseste, ne? Also nicht einfach nur was zu reproduzieren oder, ja, sondern einfach wegen der Personality und wegen dem, was man macht, gebucht zu werden. Und da gab es ja dann auch die Kooperation mit Abus. Die kam dann auch, weil du einen ganz besonderen Stil hattest. Da würde ich super gerne mal drauf eingehen. Und zwar diese City-Vibes. Was hast du da genau mit Abus gemacht? Was hast du da verschönern dürfen mit deinem Style?
Ein Helmchen.
Ein Helmchen?
Mehrere Helmchen. Ja, das war genau die Abus-Kampagne, ja. Also 2020 war das, glaube ich, so Corona-Jahr.
Ja.
Wir haben dann quasi eine Kampagne gemacht, den Kickoff für die City Vibes Kampagne. Bin ich auch, fühle ich mich immer noch sehr geehrt, dass wir den in Berlin gemacht haben. Genau, und ich habe dann 2 Helme gestaltet und dann war es so, dass die dann quasi so auf so eine Roadshow mitgegangen sind. Die wurden dann überall gezeigt. Genau, dann haben wir diese Kampagne gemacht und dann, was für mich natürlich auch ein krasser Ritterschlag ist, wo wir wieder Richtung Design gehen, Produktdesign. Also hätte mir mal einer erzählt, dass ich mal eine Uhr gestalte oder mal ein Fahrradhelm, hätte ich dem gesagt, ja komm, alle klar, immer weiter träumen, so zu peng. Nee, und dann war der Anklang so gut, dass dann die Idee war, hast du, wollen wir nicht noch ein Fahrradhelm für den Markt designen, so, basierend auf den Motiven, die du gezeichnet hast, und dann so, ja klar, haben wir das unangemacht. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelaufen.
Hast du den Fahrradhelm schon mal irgendwo durch Berlin fahren sehen?
Ja, safe.
Echt?
Also auch außerhalb, muss ich auch sagen, ich habe da eine sehr treue Fanbase. Ja, ist schon irre, wenn du Leute siehst. Und was auch krass ist, ich achte immer sehr explizit drauf, was für einen Brand der Helm hat von anderen Leuten. Und dann wird darauf angesprochen, ey, kauf mal den von Abus.
Sehr so gut, Brand Ambassador.
Genau, ja, wurde auch schon gefragt, ob ich dann, ob ich da noch hier und da noch mal ein paar Schlösser kriege. Nee, und da hat sich eine, also der Vibe war cool, auch die Zusammenarbeit war super offen. Ich habe super krass freie Hand gehabt bei dem Projekt. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding, die haben vorher schon 1-2 Sachen gesehen, da kann man ja mal vertrauen, dass man keinen Schabernack treibt oder die Helme kaputt schlägt, so Aktionskunst macht. Ja, und dann habe genau das Helm-Design gemacht und dann haben wir noch diverse weitere Projekte gemacht und ich finde es cool, weil vor allem auch das Feedback war mega krass von allen Seiten, also die Leute haben es sehr hart gefeiert, gab super gutes Feedback aus der Community, so, hier ist es super angekommen, also kann man auf jeden Fall, war auch schon so ein kleiner, also so, wenn man jetzt Mucke machen würde, war das schon auf jeden Fall ein Top-10-Hit so bei mir bei den Projekten, muss man schon sagen. Also
das ist
da
ein sehr schöner Vergleich.
Auch ein, ja, na, ist ja so Mucke und also mal ein kreativ sein, kann man ja gut miteinander vergleichen.
Und es ist auch so ein nachhaltiges Projekt, weil du ja im Endeffekt damit auch dazu beigetragen hast, dass die Leute sagen, ey, geiler Helm, den will ich haben, ne?
Genau.
Also glaubst du eigentlich, also dieses Design verbindet vielleicht dann auch eben dieses Thema Sicherheit, ne? Du musst einen Helm tragen. Viele sträuben sich dagegen, obwohl es super viele schöne Modelle gibt. Also jetzt mal unabhängig von dem, was du designt hast, aber dass du mit deinem Design jetzt sogar noch dazu beigetragen hast, dass Leute sagen, ich will genau diesen Helm haben, das hat ja auch voll den Impact. Also damit hast du, um es jetzt ganz pathetisch zu sagen, die Welt verbessert. Kann man echt so sagen.
Captain Planet ist da.
Ja.
Ja.
Schon mal so gesehen?
Also ich muss sagen, dass ich vielen Leuten, auch wo man jetzt selber Vater ist, auch extrem rate, einen Helm zu tragen. Gerade in Berlin ist teilweise, was ich da für Unfälle schon gesehen habe oder was für Leute involviert waren. Klar, es ist schon als Produkt ein geiles Ding, weil man hat was, was man auch, was jetzt wiederverwendbar ist, sozusagen. Ja. Also man, wie du schon sagst, Nachhaltigkeit ist ja für beide Sachen cool, weil für Airbus hat man ein cooles Design gemacht. Für einen selber ist es was, worauf man immer zurückgreifen kann und sagen kann, ey, schau mal her, das ist ein Helmchen so.
Und ist das nicht der 10. Sneaker, den man bemalt hat? Nee,
genau.
Hat, ne?
Also, und das ist halt was, was ich sehr cool finde, ist auch, dass man halt, also ich bin der Einzelkämpfer, ich mache alles komplett selber, von Hacke bis Nacke, so von A bis Z, Akquise bis Buchhaltungsgeschichten so. Und dann finde ich es halt immer cool, dass Leute auf einen oder auf mich zukommen und sagen, ey, wir haben hier was, wir haben hier eine Idee. Und wenn man dann so unique Produkte, es ist schon was sehr, sehr Cooles, ein Fahrradhelm, haben halt die Kollegen gemacht, die man jetzt so kennt, auch was, was dann nachhaltig irgendwie auf den Markt kommt und irgendwie quasi ist ja auch immer so ein bisschen gute Werbung für beide Seiten so. Ich sehe Leute mit dem Helm, feiere das voll ab. Mir ist es auch teilweise super unangenehm, Leute zu sehen mit meinem Zeug so. Seien es jetzt auch andere Produkte.
Da kommt
so
wieder deine Bescheidenheit durch.
Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so kamerascheu oder bin ja jetzt auch nicht laberfaul so, aber ich finde es, das ist dann immer noch so, da muss man mal sagen, man muss, ach krass, ist, wie wir jetzt wieder bei Mucke wären, wäre jetzt, wenn jemand mit einem, keine Ahnung, mit Schal von Band XY rumrennt. Ja,
oder mit dem Band-T-Shirt oder so.
Ja, genau. Ja. Oder kauft eine CD so und bundelmäßig und kriege auch immer wieder Fotos zugesendet aus verschiedensten Regionen, auch aus dem Ausland mittlerweile von so Sachen.
Hast du so eine Fan-Community schon?
Na,
würdest du sagen?
Ja, also ich bin jetzt kein Influencer, bei weitem nicht. Aber es gibt schon Leute, die, also ich habe schon, es gibt schon so eine Schar von Anhängerinnen und Anhängern, die die immer, sobald man irgendwas droppt oder man sagt, hey, hier ist ein Print oder da ist ein Produkt, kriege ich ein Foto, hey, hier krass, ich habe den Helm gekauft, mega geil.
Echt?
Top-Qualität, wird weiterempfohlen. Naja, ist schon,
mega.
Ist schon ein bisschen skurril teilweise. Aber da merkt man ja auch so, also man ist jetzt kein Popstar oder irgendwas, bei Vibe nicht, um Gottes Willen, aber ich feiere das natürlich auch ab, dass es Leute gibt, die immer wieder auf Sachen zurückkommen oder ich weiß jetzt auch, letztes Jahr hatten damit oder mit Abos jetzt so zum Beispiel, die haben Sales-Meeting, Live-Painting. Letztes Jahr wurde eine Leinwand für die Haussicherheit bestellt. Auch richtig cooles Projekt. Mhm. Lassen einem immer freie Hand, sagen, ey, komm, mach mal hier das und das werden. Also man kriegt immer so einen kleinen Rahmen, muss halt ein Abos-Logo drin sein. Das kann ich mit kleinem Schlaf malen in 4 Varianten so.
Ja.
Aber es hat halt auch immer irgendwie was Family-mäßiges. Und das ist, glaube ich, ein cooler Aspekt, was auch so, was ich sehr schätze, mit verschiedenen Firmen und Brands auch zusammenzuarbeiten, dass sich das auch so mit meinen Sachen deckt.
Ja.
Und wenn man natürlich auch noch einen Beitrag dazu leisten kann, dass mehr Leute irgendwie einen Helm aufsetzen, umso besser. Also.
Lass uns nochmal auf dieses Live-Event eingehen. Du malst vor Ort, du hast da eine riesige Leinwand oder eine Wand oder eine Treppe oder was auch immer du da schon bemalt hast, egal was es ist, vor Ort für einen Kunden. Und der sagt dir dann so, Thema XY, mal drauf los. Wie ist das für dich, wenn du quasi auch weißt, ey, da stehen jetzt Leute und schau mir dabei über die Schulter. Was ist das für ein Feeling auf diesen Events?
Bin da jetzt nicht groß aufgeregt so. Mhm. Wir haben super viele, früher ist auch so ein Ding, wir haben früher viele Battles gemacht, auch so vor Publikum mit irgendwie Leuten 3-3, schwarz-weiß. Genau, auch in anderen Städten nochmal, dann mal bei so einer Meisterschaft mitgemacht. Und wenn man jetzt, also ich finde es schon eigentlich ganz cool, weil ich mag es mit Leuten zu kommunizieren, ich mag den Dialog, ich mag den Austausch. Und da kommt man mal ein Schnacken mit Leuten und was ich auch wichtig finde oder was cool ist bei den Live-Paintings, du hast halt die direkte Interaktion, du hast direktes Feedback. Mhm. Also du kannst dich jetzt nicht ins Atelier stellen, deine Leinwand mal in die Stellung winnen und dann sagen drei Leute, feier ich jetzt nicht, sondern man muss halt schnell schalten und ist dann auch wieder so ein Ding, da muss man, glaube ich, auch recht fit in der Birne sein oder in Sachen Kommunikation, weil, keine Ahnung, wenn jetzt, also da kommen ja Leute an manchen Messen an, können aus allen möglichen Sachen sein, viel bei Business-Events, kommt dann halt einer an, der gar nicht aus dem Sektor ist, nennt dir um Gedanken und dann musst du direkt ad hoc da losmalen und das ist eigentlich, es ist eine krasse Challenge immer. Also
jedes Mal wieder aufs Neue, ne?
Naja, also und klar, man hat, mittlerweile habe ich natürlich auch so eine gewisse Routine, ich mache das super oft im Jahr, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Events, es sind immer einige, auch in super verschiedenen Regionen und super verschiedenes Publikum, mal super international, mal derbe regional so. Dann raucht die Birne schon. Also wenn man so, haben wir auch schon bei ein, zwei Sachen, wenn man dann irgendwo ist, gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten. Die Leute sprechen einen direkt an oder schreiben was auf ein Zettelchen. Da kann ich dann immer noch selektieren, weil manchmal kommt da auch richtiger Müll, der so angesagt ist. Also weiß man schon, was so bestimmte Symbole oder Wörter oder wenn ich mal so denke, alles klar, nee, mache ich nicht, warum denn nicht? Dann so, naja, ist jetzt trotzdem, ist ja immer noch, auch wenn eine Menge Fun dabei ist, ist es immer noch was Seriöses. So.
Immer noch was Seriöses, immer noch Kunst und immer noch was Ernstzunehmendes,
ja,
ne?
Genau, und ich sag mal, ja, also es macht Laune, aber wenn du so drei, vier, fünf Tage Messe hast, manchmal ist es so, dass ich 2, 3 Events in der Woche habe, boah, dann brauchst du erstmal ein paar Tage, schließt dich zu Hause ein oder gehst spazieren oder fährst ins Studio, machst einfach irgendwas komplett anderes.
Kann man sich vorstellen, weil so wie du das beschrieben hast, dieses spontane Agieren, dieses Kreative, was da noch mit reinkommt, das Individuelle, das immer mitdenken, kommunizieren, gleichzeitig noch irgendwie auf die Leute eingehen, die ja um einen rumstehen, das muss ja wahnsinnig anstrengend sein. Deswegen auch meine Frage dazu wäre dann, manche schalten ab, während sie malen. Für dich ist es dein Job. Was machst du denn, wenn du mal nicht den Edding in der Hand hältst oder die Spraydose oder mal nicht malst? Was ist dein Ausgleich dazu? Brauchst du überhaupt einen Ausgleich?
Ins Museum gehen. mach ich oft, wenn mal die Zeit ist, mal irgendwie in eine coole Ausstellung gehen. Was mache ich dann sonst? Ja, ich, keine Ahnung, gehe halt gerne auf Konzerte, bin gern mit meinen Freunden unterwegs. Ist jetzt auch alles ein bisschen schwieriger geworden, weil es auch alle Family haben in einem gewissen Alter oder switche immer so zwischen Berlin und Hamburg auch viel wegen meiner eigenen Family so. Aber ja, einfach mal gut essen gehen, Konzert besuchen, mal mit Leuten chillen, mal eine Lesung besuchen. Also es ist auch super viel, was man, also es ist ja auch so ein Ding, dass man ja so ein bisschen verschmolzen ist mit dieser Art Kunstfigur so. Ist ja auch sehr viel, was man nach außen trägt. Und ja, da sind halt, also in Urlaub fahren mal mit einem Kollegen, da gehen wir trotzdem dann malen, da machen wir dann aber so Privatsachen, das hat dann, also dann
mal ohne Druck.
Ja, genau.
Irgendwie noch, ne?
Ja, ohne Druck. Und also ja, Druck ist auch immer relativ so, muss ich sagen. Es kommt halt immer darauf an. Dadurch, dass es ja Arbeit ist oder dadurch, dass man ja sein Hobby zum Beruf gemacht hat, hat man, glaube ich, weniger Druck, als wenn man jetzt irgendwo andere Sachen macht. Also muss ich schon sagen, weil ich weiß ja, wozu ich imstande bin und ich weiß ja, was ich ableisten kann so. Und die Leute wissen eigentlich schon, was sie kriegen.
Also aber so als Ausgleich dann einfach mal for free malen, ohne zu wissen, ja, da steht jetzt ein Kunde hinter oder so.
Ja,
das machst du dann trotzdem. Also ist das so eine andere Art von Malen, die du dann machst?
Also ist dann halt so, dass man, also wenn man jetzt quasi arbeitslos ist, nicht gleich beschäftigungslos, ist ja so ein geiler Spruch so. Ich habe, wenn ich jetzt mal Freiphasen habe, dann mache ich halt private Projekte halt. Also ich habe keine Ahnung, jetzt irgendwie so Taschending gemacht wieder, wo bald ein Drop kommt und mal hier neue Sticker machen. Also es hat schon super viel auch mit dem an sich zu tun, aber ich mache dann halt für mich mal, probiere mal was Neues aus oder man fährt mal irgendwo hin, besucht andere Leute, geht mal ein Bierchen trinken, geht mal irgendwie, keine Ahnung, spazieren. Ich laufe gerne durch Städte so oder bin viel unterwegs, auch zu Fuß so und erkunde Sachen so. Oder halt, wenn man jetzt mal irgendwie ein Auftrag irgendwo ist, dann halt mal eine Woche Köln oder eine Woche im Pott irgendwie abgammeln, ein paar Sachen besuchen, eine Zeche, ein Museum. Also mal Bootsfahrten machen, so Rheintour. In Köln war geil so.
Also du bist auf jeden Fall auch, hast du schon gesagt, viel unterwegs. Ich würde gerne noch erfahren, wo siehst du dich vielleicht auch in Zukunft? Du hast ja eingangs gesagt, eigentlich war ja dein Plan, mal nach New York oder USA dein Auslandsjahr zu machen. Ist es vielleicht immer noch so ein bisschen auf deiner Bucketlist zu sagen, boah, irgendwann in New York da malen, da mal die Street Art, das Urban City Life zu erleben. Ist das noch so auf deiner Bucketlist oder wo siehst du dich in den nächsten Jahren?
Keine Ahnung, also ich glaube, ganz wichtig ist für die Zukunft gesund bleiben, irgendwie wieder mal ein bisschen mehr Fahrrad fahren, mit Helm natürlich. Ja, dass die Kids um einen rum gesund bleiben, sich gut entwickeln, dass die Familie noch lange lebt und gesund bleibt, das sind Sachen, die finde ich in erster Linie erstmal wichtig. Klar, Reisen ist immer ein großes Ding, wenn es monetär möglich ist, dass man die Sachen auch noch mit Kunst verknüpfen kann, ey, super gerne. New York war ich 99 Mal, ist schon ewig her. Also da stehen so ein paar Reiseziele auf der Bucketlist, definitiv nochmal nach Ozean, Neuseeland nochmal, war ich auch 20 Jahre nicht mehr, Freunde besuchen dort. Es ist ja mal ein stetiger Entwicklungsprozess. Von daher finde ich jetzt sagen, okay, in 2 Jahren sitze ich da und da, finde ich unrealistisch, muss ich sagen. Weil auch dadurch, dass durch diese Selbstständigkeit so eine Unstetheit, also es ist ja immer unstet und ungewiss, wenn ich Anfang des Jahres irgendwie mich hinsetze und Plan mache, habe ich eigentlich keinen. Beziehungsweise ich habe echt das Privileg, dass ich schon teilweise auch Aufträge habe, wo die Kunden sagen, ey, wir hätten gern da und da eine Wand. Wir machen jetzt keinen unfassbaren Stress, sag an, wann du Zeit hast, wir richten uns nach dir.
Ja, und du lässt viel auf dich zukommen.
So klingt das, ja, genau, also das zumindest auf jeden Fall im jobtechnischen Sinne. Privat gibt es da so ein paar Sachen, die müssen geplant sein. So natürlich.
Aber an und für sich klingt das nach sehr bodenständigen, bescheidenen Wünschen, die du gerade geäußert hast. Irgendwie Gesundheit, Zufriedenheit und dass das, was du jetzt machst, auch genauso weitergeht und natürlich sich immer noch weiterentwickelt, wie du sagst, klar. Aber auch mit einer gewissen Zuversicht guckst du irgendwie auch in die Zukunft, so eine Gelassenheit, Zuversicht und dass es schon am Ende alles gut bleibt und wird, ne?
Na, ich glaube, es bleibt immer nichts übrig, wenn man den ganzen Tag verkrampft irgendwie am Schreibtisch sitzt und darauf wartet, dass jetzt der große Breakthrough kommt.
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Also habe ich auch schon mal die Hoffnung gehabt, dass man da sitzt und denkt, so heute kommt der große Anruf. Naja, dass man selber das dafür tun muss, dass die Leute anrufen, ist die andere Sache. Klinken putzen ist da natürlich auch ganz wichtig.
Ja.
Aber also für mich ist halt oberstes Ziel, das, was ich liebe, zu machen, was jetzt mein Beruf und Beruf, je nachdem, wie man es nennen will, ist, weiterhin das zu machen, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können, noch eine Runde rumzukommen. Wenn sich das natürlich jobtechnisch ergibt, ey, nichts besser als das so.
Ja.
Muss man natürlich ganz klar sagen. Ja, und wenn ich halt mit, keine Ahnung, in 10, 20 Jahren noch das machen kann, wahrscheinlich ist man dann nicht mehr ganz so fit. Deswegen ist Gesundheit natürlich so wichtig.
Deswegen Fahrradfahren mit Helm, ne?
Genau. Ja, und wie gesagt, wenn es halt, wenn das Surrounding stimmt mit dem Umfeld auch, vielleicht mal in einer anderen Stadt, weiß man nicht. Bin viel in Hamburg halt, wie gesagt, wegen Family auch, da könnte es einen vielleicht mal hinziehen noch. Ist mein so zweiter Heimat, muss ich sagen, mittlerweile auch. Bin da gut connected und bin da, fahre jetzt morgen auch wieder hin.
Ich habe gelesen, du feierst die Fischbrötchen in Hamburg auch.
Ja, meine Hamburger, meine Hamburg-Gang, liebe Grüße auch an die Boys und Mädels und Jungs, an die Dance und die Jungs. Die lachen sich schon immer tot. Also ich habe, glaube ich, in Hamburg so ziemlich fast jeden Fischimbiss durch, den man testen. Ja, dadurch, dass das Berlin keine guten Fischbrötchen hebt. Ich liebe die Hamburger Hafenluft, ich feiere die Stadt total ab. Aber klar, Berlin ist halt immer so im Herzen, ist immer so der Heimatspot. Aber ich, ja, mal gucken. Deswegen, ich probiere halt immer auch zu gucken, wenn ich in anderen Regionen bin, gucke ich mir dann auch mal, einige gehen ja dann in die Kneipe, ich probiere dann halt auch mal das Museum anzugucken oder mal so, wenn man Leute kennt, ein bisschen rumfahren, ein paar Sachen ansehen, ein bisschen Natur, je nachdem.
Hüppi, egal wo der Weg dich hinführt, ob Hamburg, Berlin oder doch noch irgendwann mal USA oder Neuseeland. Wetter an der Ruhr im Süden, Osten, Westen, egal wo du bist. Ich werde das auf jeden Fall mit Spannung verfolgen auf deinem Instagram-Kanal. Die Links dazu, die packen wir euch wie immer in die Shownotes. Und Hüppi, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, für den Einblick in deine Kunst, in dein Wimmelbild, dein ganz persönliches und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Jo, vielen Dank, danke euch und kann ich noch jemanden grüßen?
Wen du willst.
Family, die Kids und alle von der ganzen Gang, die einen begleitet haben und noch begleiten werden. Und vielen Dank euch. Und ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn man es dann mal hört.
Das wirst du in diesem Moment jetzt gerade hören, wie du das gesagt hast.
Oha. Oha.
Okay.
Nee, aber vielen Dank
Grüße
an euch.
Grüße an dein Zukunfts-Ich.
Und die Möglichkeit ist cool. Ich feiere das immer sehr.
Danke. Mach's nice. Gut.
Jo, bis bald.
Alle Infos zu Abus Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.